So, noch einmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden angekommen mit unserer Serie Hoffnung, die trägt. Auch heute gibt es noch einmal eine interessante Frage und die ist ganz praktischer Natur. Es wird gefragt, hört Gott besser, wenn man mit anderen betet? Welche Kraft liegt im Gebet, zusammen zu beten? Wenn man manchmal Probleme hat mit Gott, so dass man lieber alleine betet, ist das dann Sünde? Sollte man immer bereit sein, mit anderen zu beten, wenn man eine Beziehung mit Jesus hat? Sehr gute Frage. Nun, eins ist sicher, das Gebet wird, oder Gott erhört ein Gebet nicht automatischer, weil mehrere beten. Die Bibel kennt nicht die Idee, dass ein Gebet effektiver wird dadurch, dass mehrere gleichzeitig beten. Gott ist immer derselbe. Und in vielen Situationen sind wir vielleicht ganz alleine und haben niemanden, mit dem wir beten können. Das Gebet ist ein Vorrecht, das jeder Einzelne von uns hat. Wir müssen nicht Gott erst mit einer Masse von Leuten symbolisieren und zeigen, dass wir irgendwie gemeinsam dafür sind. Die Bibel kennt allerdings natürlich die Idee, dass man gemeinsam betet. Eine gute und schöne Geschichte dazu ist in Daniel Kapitel 2, wo wir finden, dass Daniel sich gemeinsam mit seinen drei Freunden zurückgezogen hat. Das heißt in Daniel 2, Vers 17, darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit Hanania, Misael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Warum empfiehlt uns die Bibel, dass wir auch gemeinsam beten, wenn doch unser persönliches Gebet, das direkt zu Gott geht, schon effektiv ist? Das hat mit der Natur des Gebetes zu tun. Wie wir gelernt haben, ist der Gebet nicht dazu da, dass wir Gott informieren. Denn bevor wir überhaupt unser Gebet beginnen, weiß Gott schon, was wir brauchen. Er weiß sogar besser, was wir brauchen, als wir es jemals formulieren könnten oder wüssten. Wir müssen also Gott nicht informieren. Zweitens ist das Gebet auch nicht dazu da, dass wir Gott überzeugen müssen. Das ist die Idee im Heidentum, wo die Menschen immer sehr viel beten und sehr lange beten und viele Wiederholungen machen, um Gott irgendwie so zu überzeugen. Bitte mach doch, hilf doch. Ja? Jesus sagte, ihr sollt nicht viele Worte machen wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Worte wegen erhört werden. Das ist diese Idee, dass Gott vielleicht gar nicht will, aber wenn ich nur lange genug und mit viel Nachdruck bete, dann überzeuge ich ihn vielleicht. Aber auch unser Gebet ist nicht dazu da, dass wir Gott überzeugen, denn er will uns sowieso das Beste geben. Dann stellt sich die Frage, ja, warum beten wir überhaupt? Jemand hat einmal gesagt, das Gebet bringt Gott nicht zu uns herab, sondern es bringt uns zu Gott empor. Die Person hat auch gesagt, das Gebet ist das Atmen der Seele. Wenn wir mit Gott reden, dann nicht um ihn zu informieren und nicht um ihn zu überzeugen, sondern das Gebet hat eine Auswirkung auf uns. Durch den direkten Kontakt mit Gott werden wir persönlich geistlich gestärkt. Wenn ich für jemand anderes bete, dann nicht damit Gott sagt, okay, ich könnte ihm vielleicht doch helfen. Gott will diesem anderen sowieso schon helfen, aber durch das Gebet verstehe ich mehr, was Gottes Plan vielleicht für diese Person sein kann und ich werde selbst Teil der Gebetserhörung. Das heißt, das Gebet ist eigentlich etwas, wo ich durch die Beziehung und durch die Nähe mit Gott eine persönliche Veränderung in meinem eigenen Herzen erlebe. Ich bekomme sozusagen neue geistliche Spannkraft. Und jetzt ist es so, dass wenn man gemeinsam betet, dieser Effekt nicht nur in der persönlichen Beziehung zu Gott stattfindet, sondern auch in der Gemeinschaft. Mit anderen Worten, wenn drei oder vier gemeinsam für eine Sache beten, dann zieht sie das nicht nur näher zu Gott, es zieht sie auch näher zusammen. Es entsteht eine geistliche Gemeinschaft. Und deswegen braucht es gemeinsames Gebet, nicht weil damit Gott eher antwortet, sondern weil das Gläubige miteinander verbindet. Sie haben dasselbe Anliegen, sie haben dieselben Erfahrungen. Und dadurch, dass sie alle näher zu Gott kommen durch das Gebet, kommen sie auch näher zueinander. Und das ist ein wesentliches Mittel, um auch eine Kirchengemeinde wirklich geistlich zu einigen, wenn dort die Mitglieder miteinander gemeinsam beten. Nun ist es aber so, dass in unserem Gebetsleben es Dinge gibt, die wir niemand anderem sagen sollten als nur Gott. Niemand von uns hat das Recht, genau zu wissen, was meine persönlichsten Anfechtungen und Sünden und Probleme sind. Das heißt, wenn man gemeinsam betet, sollte man beachten, dass man nicht seine allergeheimsten Probleme offenbart, sondern die sollte man wirklich persönlich zu Gott bringen. Habe ich mich an einem Bruder, einer Schwester im Glauben versündigt, dann sollte ich auch das bekennen. Wenn ich aber persönliche Dinge zwischen mir und Gott habe, die rein privater Natur sind, muss ich sie nicht vor anderen ausbreiten, dass die dann dafür beten. Das ist ein Prinzip, das in der Großkirche, in der römischen Kirche zu sehr viel Unheil geführt hat. Als man meinte, man muss seine persönlichen Sünden anderen bekennen, die dann vielleicht für einen beten können oder so. In dem Sinne gilt also, dass private Anliegen tatsächlich besser aufgehoben sind im persönlichen Gebet mit Gott und Dinge, die dann auch uns gemeinsam betreffen, und das können natürlich auch Dinge aus meinem Privatleben sein, wenn sie dann angemessen dafür sind, dann auch im gemeinsamen Gebet vor Gott gebracht werden. Und so ist es also nicht das eine oder das andere, sondern diese beiden Dinge ergänzen sich. Und ich kann es nur empfehlen, dass jeder von uns Menschen hat, mit denen er gemeinsam täglich oder in einer regulären Basis betet. Das ist etwas, was unseren persönlichen Glauben wirklich sehr kräftigt und stärkt. Wir haben gerade vom Gebet gesprochen. Wir wollen natürlich das nicht nur theoretisch sagen, sondern auch tun, gemeinsam beten um die Führung des Heiligen Geistes, jetzt in diesem vorletzten Thema, und wir können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen neuen Morgen und danke für die Gelegenheit, dass wir auch heute aus deinem Wort etwas lernen können. Danke, dass du mit deinem Geist jeden Tag in der Woche an unserem Herzen wirken möchtest, uns die Wahrheit zeigen möchtest. Und wir bitten dich, dass du jetzt uns die Wahrheit zeigst, wie sie in dir ist, und dass wir Entscheidungen fällen, die bis in die Ewigkeit reichen, für dich und deine Botschaft. Im Namen Jesu, unseres Erlösers, beten wir. Amen. Das Labyrinth der leeren Lehren. Welche Kirche würde Jesus besuchen? Was für eine interessante Frage. Wenn Jesus heute auf der Welt wäre, welche christliche Kirche würde er besuchen? Und was würde er heute lehren? Das Angebot an Kirchen ist ja überwältigend groß. Die genaue Anzahl an christlichen Denominationen lässt sich gar nicht genau bestimmen, weil es so viele auch kleine Gruppen gibt, die dann mal existieren, mal wieder nicht existieren. Das ist immer im Fluss, aber in einer Größenordnung von mehr als 2000 christlichen Denominationen können wir mindestens rechnen. Manchmal gibt es ja dann auch Kirchen, die nur sehr klein sind hier und dort, vielleicht eine lokale Gruppe nur bilden. Wenn man dann noch die ganzen Kongregationalisten nimmt, die gar keine großen Kirchen bilden, sondern wo jede einzelne Kirchgemeinde ihre eigene Organisation ist, dann ist das ein unüberschaubares System, Netzwerk von verschiedensten Kirchen, die alle natürlich für sich in Anspruch nehmen, die Kirche zu sein, die Gott besonders segnet. Die Kirche zu sein, die der Wahrheit der Bibel am nächsten kommt. Wenn man aber die verschiedenen Glaubensüberzeugungen miteinander vergleicht, stellt man fest, dass es da sehr viele Unterschiede gibt. Manche sind näher zueinander, manche sind weiter voneinander entfernt. Aber eins ist sicher, die christliche Welt scheint ziemlich verwirrt zu sein. Das ist natürlich nicht nur im Christentum der Fall. Ich hatte mal die Gelegenheit mit einem Bekannten des muslimischen Glaubens, ein bisschen so über die Bibel und den Koran zu sprechen. Und der meinte dann, naja, die Bibel kann ja nicht die Wahrheit sein, weil es gibt nur eine Bibel und so viele verschiedene Kirchen. Das fand er ganz überzeugend und meinte damit begründen zu können, dass die Bibel nicht die Wahrheit sein kann. Dann habe ich mir das angehört und ihn freundlich gefragt, wie viele verschiedene Gruppierungen gibt es denn im Islam? Dann musste er sagen, oh ja, stimmt, es sind über 70. Und habe ich gesagt, aber es gibt auch nur einen Koran, oder? Welche ist denn die richtige? Ja, der ich angehöre. Ah, okay. Was mit den anderen? Ja, die sind alle falsch. Also dieses Prinzip gibt es natürlich in allen Religionen, dass es da verschiedene Gruppierungen und Ideen gibt und verschiedene Reformbewegungen und es scheint ein sehr menschliches Phänomen zu sein. Und die Frage ist, wenn ich jetzt der Bibel folgen möchte, wo kann ich mich dann jetzt wiederfinden? Oder soll ich einfach nur für mich persönlich Christ sein, ohne jeglichen Kontakt zu anderen? Das scheidet ja auch aus, weil die Bibel uns explizit davon berichtet, dass Gott Kirche gedacht hat, dass er die Gemeinschaft von Gläubigen bauen möchte, dass Menschen eben auch zusammen ihren Glauben leben und bezeugen. Also wie viele Kirchen hat Gott ins Leben gerufen? Also wie viele verschiedene von denen sind jetzt eigentlich die Initiative Gottes? Und dazu können wir in die Offenbarung gehen. Im 12. Kapitel der Offenbarung, in jenem Kapitel, in dem auch der große Kampf beschrieben wird, dort finden wir einige wenige Hauptpersonen. Wir finden dort Jesus als den, der gegen den Satan kämpft. Wir finden dort den Drachen, den Satan, diesen großen Kampf, nicht wahr? Und wir finden eine Frau. Eine Frau. Und diese Frau wird hier beschrieben in Offenbarung 12, Vers 1. Eins und ein großes Zeichen erschien im Himmel eine Frau, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. In der Bibel, der Prophetie, steht eine Frau symbolisch für eine Gemeinde. Als der Paulus den Korinthern schreibt, sagt er, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Er sagt, ihr seid wie eine Frau, liebe Korinther, liebe Gläubige in Korinth, ihr seid wie eine Frau und Jesus ist wie euer Ehemann. Dieses Bild kommt in der Bibel immer wieder vor, dass die Beziehung zwischen Gottes Gemeinde und Jesus wie eine Ehe dargestellt wird. In Offenbarung 12, wo der gesamte große Erlösungsplan skizziert wird, gibt es nur eine Frau. Und die sieht ganz interessant aus. Sie hat nämlich die Sonne und den Mond und die 12 Sterne. Und wenn man dann sich fragt, wo kommt das nochmal in der Bibel vor? Sonne, Mond und 12 Sterne, weiß das jemand vielleicht zufällig? Wo kommt das nochmal vor? Sonne, Mond und 12 Sterne. Bei der Geschichte von Josef, ganz genau, und dort sind Sonne, Mond und 11 Sterne, weil der Josef sich nicht selbst dort sieht, aber er ist der 12. Stern. Sonne, Mond und 12 Sterne sind ein Symbol für die Familie Jakobs, die Familie Israels, die damals sozusagen das Volk Gottes bildete. Im Grunde genommen, wenn man sich Offenbarung 12 genau anschaut, da gibt es ja die Frau, da gibt es auch den Drachen und Jesus. Die Drache und Jesus haben wir schon angeschaut in einem anderen Thema. Diese drei, Frau, Drache oder Schlange und Jesus, finden wir auch in 1. Mose 3, Vers 15. Und so können wir davon ausgehen, dass diese Frau eigentlich alle Menschen meint, die wirklich auf den Erlöser Jesus gewartet haben und an ihn glauben. Denn diese Frau sollte ein Kind gebären. Manche Leute glauben, dass deswegen die Frau Maria ist, aber das ist Unsinn. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, warum es nicht Maria sein kann, unter anderem auch, wie sie beschrieben ist und auch, dass diese Frau durch die gesamte Heilsgeschichte in Offenbarung 12 dort präsent ist. Die Frau ist schon da, bevor das Kind geboren wird. Dieses Kind, das dann zu Gott entrückt wird, eindeutig Jesus Christus ist und der Satan versucht, dieses Kind zu töten. Das heißt, die Frau hier in Offenbarung 12 ist nicht nur die christliche Gemeinde nach der Geburt und Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Dankeschön.
Ich sammle hier die Becher.
Es ist nicht nur die christliche Gemeinde, sondern es ist ein Symbol für alle Gläubigen seit dem Tag, da Gott zu Adam oder zur Schlange sprach, in den Ohren von Adam und Eva: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Seit dem Tag, wo Gott den Erlösungsplan den Menschen ankündigte, seit dem Tag existiert diese Frau. Sie war schon da, bevor Jesus geboren worden ist. Jesus sagt ja interessanterweise einmal, dass alle, die den Willen Gottes tun, seine Brüder, seine Schwester und seine Mutter sind. Das sagt er in Matthäus 12. Er sagt nicht, dass sie sein Vater sind, weil Gott ist sein Vater, aber alle Gläubigen sind seine Mutter auch, denn er kam ja aus dem Volk Gottes. So finden wir diese Frau zu verschiedenen Zeitaltern verschiedene Botschaften gehabt hat. Oder wie soll ich sagen, die Botschaft der Frau immer wieder andere Umstände hatte. Zur Zeit von Noah zum Beispiel war die Evangeliumsbotschaft: Kommt in die Arche. Glaubt dem Wort Gottes, kommt in die Arche. Und jeder, der in die Arche ging, gehörte zu dieser Frau. Zur Zeit von Mose war die Botschaft: Verlasst Ägypten. Jeder, der an das Wort Gottes glaubt, wird Blut an die Türpfosten streichen und dadurch frei werden. Es war derselbe Glaube, es war derselbe Erlöser, derselbe Gott, dasselbe Evangelium, aber andere Umstände. Ja? Zur Zeit von Mose bedeutet das Evangelium nicht, in eine Arche zu gehen, sondern Blut an die Türpfosten zu streichen. Aber es war dasselbe Wort Gottes, auf dem alles basierte. Gott hat dann das Volk Israel an den Sinai gerufen und hat zu ihnen gesagt: Ich möchte, dass ihr mein Volk seid, ein heiliges Volk, ein Königreich von Priestern. Wir haben ja gestern auch gesehen, dass das durch das Blut Jesu wir zu Königen und Priestern sind. Wir sollen Repräsentanten sein des Himmels. Und entsprechend hat er ihnen das Heiligtum gegeben, den Erlösungsplan erklärt. Sie sollten der Welt zeigen, wie Gott das Problem der Sünde löst und jedem Menschen Freiheit anbietet. Und er sagte dem Volk: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das Volk Israel war diese Frau, das der ganzen Welt zeigen sollte, wie Gott die Menschen retten würde. Aber wir finden auch, dass zwischen der Theorie und der Praxis eine gigantische Lücke klaffte. Die Israeliten hatten zwar das Wort Gottes, sie hatten die 10 Gebote, sie hatten das Heiligtum, aber sie benahmen sich meistens völlig daneben. Wenn jemand, also hier heißt es zum Beispiel: Wie hast du dich verwandeln können in wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Wenn man also jetzt im Alten Testament, sagen wir mal, ein Amalekiter war. Und als Amalekiter ist man auf der Suche und stellt sich die Frage: Welches Volk von all den Völkern hier im Nahen Osten ist denn das wahre Volk Gottes? Ja? Dann könnte man vielleicht nach Babylon gehen und stellt fest, die Babylonier, die sind, da gibt es echt nette Babylonier. Man könnte Assyrien besuchen und könnte sagen: Einige Assyrer, das sind kluge Menschen. Ja? Oder man könnte nach Ägypten gehen und die Ägypter besuchen und feststellen: Die Ägypter sind so richtig, das sind richtige Lebemenschen, da fühlt man sich so richtig wohl. Ja? Und dann würde man vielleicht nach Israel kommen und feststellen: Die Israeliten sind so richtig gemeine, engstirnige und charakterlich sehr zweifelhafte Menschen. Wo sollte Gottes Meinung nach der Amalekiter sich anschließen? Den Babyloniern? Den netten Babyloniern, den klugen Assyrern oder den wirklich freundlichen Ägyptern oder den Israeliten, die trotz all ihrer charakterlichen Mängel die Wahrheit hatten? Eine erste Idee ist, das Volk Israel war auch dann das Volk Gottes, als eine Mehrheit im Volk sich gar nicht wie das Volk Gottes benahm. Eine Kirche wird niemals danach beurteilt, wie die Mitglieder sich benehmen. Ansonsten wäre das Volk Israel nie das Volk Gottes gewesen. Das Volk Israel war das Volk Gottes, weil Gott ihnen die Wahrheit gegeben hatte. Sie hatten einen Auftrag, ungeachtet dessen, ob sie selbst danach leben würden oder nicht, war das Volk Israel der Ort, wo man die 10 Gebote kennenlernen konnte, wo man das Heiligtum kennenlernen konnte, wo man die Idee mit dem Blut des Lammes kennenlernen konnte. Das konnte man in Babylon und Assyrien und Ägypten nicht. Jesus kam auf die Erde. Und er gab ein interessantes Gleichnis. Er sagt, hörte ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun herum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Wir wissen schon, der Weinstock in der Bibel ist immer auch ein Symbol für das Volk Israel gewesen. Und es heißt hier weiter, aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Zuletzt sandte er, der Herr, seinen Sohn zu ihnen und sprach, siehe, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lass uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Das Volk Israel, das Volk Gottes war, hörte irgendwann auf, Gottes Volk zu sein. Nicht, weil der ein oder andere sich schlecht benahm oder unfreundlich war oder auch mal echte schlimme Sünden begangen hatte, sondern weil sie am Ende den einen verleugneten, um den sich alles drehte. Als sie Jesus Christus, der Sohn Gottes war, als der auf die Welt kam, als sie den verleugneten und umbrachten oder umbringen wollten, da konnten sie nicht mehr das Volk Gottes sein, weil das Volk Gottes an Christus gebunden ist. Die Frau ist die Frau, die mit Jesus verbunden ist. Nun, es heißt weiter, und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Jesus hatte das den Pharisäern gesagt, quasi als ein Spiegel. Die glaubten nämlich, dass sie einfach nur, weil sie traditionell das Volk Gottes waren, und weil in der Vergangenheit große Leute, Propheten und Könige und Männer Gottes zu ihrem Volk gehört hatten, dass sie automatisch immer das Volk Gottes sein würden. Aber Jesus sagt, wie könnt ihr das Volk Gottes bleiben, wenn ihr direkt gegen Jesus kämpft? Wie ist das möglich? Er sagt zu ihnen dann, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen werden, und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Jesus sagte mit anderen Worten, die Botschaft, das, was ich gepredigt habe, die Botschaft der Bibel wird von euch genommen werden und einem anderen Volk gegeben werden, das jetzt diese Botschaft predigen wird und auch danach leben wird, entsprechend Früchte bringt. Was das Volk Gottes auszeichnet, ist also die Botschaft. In dem Moment, wo die Botschaft vom Reich Gottes, das Evangelium vom Reich, wie Jesus Matthäus 24 sagt, in dem Moment, wo das Volk Israel nicht mehr den Auftrag hatte, das Evangelium zu verkündigen, war es auch nicht mehr das Volk Gottes. Konnten Juden jetzt noch gerettet werden? Selbstverständlich. Juden waren jetzt nicht verflucht, überhaupt gar nicht. Sie waren jetzt einfach nur auf derselben Ebene wie Japaner und Norweger und Südafrikaner und Brasilianer, sie hatten nicht mehr die herausgehobene Stellung, Boten Gottes zu sein. Denn das Volk Gottes besteht nicht aus denen, die besser sind und klüger sind und netter sind, sondern aus denen, die die Botschaft Gottes haben und verkündigen. Da die Juden aber den verrieten und ablehnten, der das Zentrum und die Substanz der gesamten Botschaft ist, hatten sie keine Botschaft mehr, als sie Jesus ans Kreuz brachten. Aber nach Jesu Tod wird in Offenbarung 12 keine zweite Frau eingeführt. Es ist immer noch dieselbe Frau, die wir gleich noch sehen werden. Jesus sprach ja immer vom Evangelium, vom Reich Gottes. Was die Juden ausgezeichnet hatte über Jahrhunderte, war nicht ihr Charakter, war nicht ihre Kleidung, sondern es war die Botschaft, die sie hatten. Das Evangelium vom Reich Gottes. Und als Jesus sah, dass das Volk Israel diese Botschaft ablehnen würde, weil er selbst diese Botschaft war, begann er damit, diese Botschaft auf eine neue Organisationsform zu übertragen. Aber es war dieselbe Botschaft. Jesus änderte nicht das Evangelium. Er nahm nur das Evangelium, das es schon immer gab, von einer Organisationsform auf eine andere, aber es blieb dieselbe Frau. Er ordinierte seine 12 Apostel und sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen. Das zu tun, was eigentlich die Pharisäer und eigentlich die Schriftgelehrten hätten tun sollen, aber nicht taten. In 6, Vers 15 heißt es, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen. Interessant ist, als Leute Jesus nachfolgten, hatten sie den Eindruck und sie hörten das Evangelium, dass Jesus ein König sei. Nun, war Jesus gekommen, um als König zu regieren, ja oder nein? War Jesus als ein König gekommen? Ja oder nein? Als Jesus zum ersten Mal auf die Welt kam, war er gekommen, um ein König zu sein? Oh doch. Nur ein ganz anderer König, als man sich vorstellte. Sie dachten an einen weltlichen König. Und das war ihre Erwartung. Sie hofften auf einen weltlichen König, der die Römer vertreibt. Aber Jesus war gekommen als jemand, der einen festen Bund machen würde. Als derjenige, der das Evangelium, wie es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden bestätigt war, es bekräftigen würde. Und deswegen versuchte er seinen Jüngern zu erklären, dass sie einer falschen Fährte auf der Spur sind. Wenn sie glauben würden, dass Jesus eine weltliche Herrschaft anstrebe. Er sagt hier, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Jesus merkte, dass selbst seine besten Nachfolger, denen er den Auftrag gegeben hatte, das Evangelium zu verkündigen, die waren jetzt gerade dabei, das Evangelium zu verkündigen und die predigten das Reich Gottes und hatten selbst es nicht richtig verstanden. Sie glaubten nämlich, mit ihrer Botschaft, die ja richtig war, ein Ereignis vorhersagen zu können, von dem Jesus wusste, es würde nie so kommen. Sie glaubten, wenn sie die Botschaft vom Reich Gottes predigen, wird Jesus König auf dieser Erde und vertreibt die Römer. Und Jesus versucht ihnen beizubringen und sagt, nein, 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 hört mir zu. Lasst diese Aussage in eure Ohren dringen. Hört zu, ich werde sterben, nicht auf einem Thron sitzen. Was sagt die Bibel im nächsten Vers? Sie aber verstanden das Wort nicht. Und es war vor ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Da gab es Aussagen von Jesus, die deutlich zeigten, dass das, worauf sie warteten, eigentlich so nicht eintreffen würde. Übrigens, wir haben ja gesehen, dass Jesus eine Zeitprophezeiung predigte. Wir hatten ja gesehen, dass Jesus gesagt hatte, die Zeit ist erfüllt. Wir haben über Daniel 9 gesprochen, wo wir gesehen haben, wie die Zeitprophezeiungen sich genau im Leben Jesu erfüllten. Er war genau nach 483 Jahren im Jahre 27 getauft worden und er wirkte dann diese 3,5 Jahre und auch die Jünger kannten diese 3,5 Jahre und sie ahnten, sie glaubten, dass wenn die 3,5 Jahre vorbei sind, dann würde Jesus zum König gekrönt werden. Aber Jesus versuchte ihnen das Gegenteil beizubringen. Hatten die Jünger recht mit ihrer Berechnung von 3,5 Jahren? Sie hatten vollkommen recht. Sie verkündigten aber eine Botschaft, die sie selbst nicht völlig verstanden. Sie waren jetzt berufen, das Evangelium zu predigen, das die Pharisäer und Schriftgelehrten aus Tradition abgelehnt hatten. So predigten sie mit Feuereifer und waren trotzdem nicht völlig im Bilde, was sie da eigentlich predigten. Und als Jesus dann gefangen genommen wurde und geschlagen wurde und angespuckt wurde, und am Kreuz als Verbrecher nackt, blutüberströmt starb. da brach für sie eine Welt zusammen. Es schien so zu sein, als ob die gesamte Botschaft, die sie gepredigt hatten, umsonst war. Sie waren bitter enttäuscht. Sie hatten Jesus verlassen, zum größten Teil, fürchteten sich vor den Juden und sahen von ihrer Botschaft, von ihrem Evangelium nur einen Scherbenhaufen. Das Christentum begann mit einer gigantischen Enttäuschung. Aber war es eine Enttäuschung? Stand nicht am Kreuz, dies ist Jesus, der König der Juden? Stand da nicht, dass er König ist? Und war er nicht genau im richtigen Jahr, im richtigen Monat, am richtigen Tag, zur richtigen Uhrzeit gekreuzigt worden, genau so, wie es die Prophetie und Jesus selbst gesagt hatten? Hatte Jesus nicht tatsächlich an diesem Tag den Satan besiegt, der Schlange den Kopf zertreten, den Sieg errungen, der für alle Ewigkeit die Grundlage sein wird, warum Menschen in Ewigkeit leben können? Es war der größte Moment der Weltgeschichte, ein gigantischer Sieg, und die Menschen, die Jesus berufen hatte, das Evangelium zu predigen, sahen nur eine große Enttäuschung, zitterten und waren verzweifelt und wussten nicht, was passiert ist, während der Himmel triumphierte. So begann das Christentum. Eine kurze Zeit später, am Sonntag, lesen wir in Lukas 24, Vers 18, da antwortete der eine, dessen Namen Kleopas war, und sprach: Zwei Jünger, die sind auf dem Weg nach Emmaus von Jerusalem, verzweifelt. Sie haben alles investiert, sie haben alles aufgegeben für diese Botschaft und es ist nichts daraus geworden. Und ein Mann kommt zu ihnen und fragt sie: Warum seht ihr so depressiv aus? Warum schlurft ihr so entlang? Sie stellen die Frage: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihnen: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Hatten sie an Jesus geglaubt? Ja. Hatten sie seine Botschaft geliebt? Ja. Aber sie waren enttäuscht, weil das, was sie dachten, dass die Prophetie anzeigen würde, nicht eingetroffen war. Wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Nun, die Bibel sagt uns, der dritte Mann, der mit ihnen ging, war Jesus selbst. Da muss man sich mal in die Lage von Jesus hineinversetzen. 3,5 Jahre lang predigt er, versucht seinen Jüngern 3,5 Jahre diese Idee auszurotten, dass Jesus König im Sinne eines weltlichen Herrschers wird. Er sagt ihnen: Hört mir zu. Ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde verraten werden, ich werde gekreuzigt werden, ich werde am dritten Tag auferstehen. Und sie sagen immer: Hä? Was meint er? Wahrscheinlich spricht er in Metaphern, in Symbolen, um irgendwie auszudrücken, wie er die Römer besiegt. Hört mir zu, ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde gekreuzigt werden, ich werde geschlagen werden, alles wird passieren. Was meint er nur gekreuzigt? Das haben wir nie gelernt, was das für ein Symbol ist, nicht wahr? Steht das jetzt für eine Schlacht gegen die Römer? Steht das für einen Sieg gegen die Römer? Was bedeutet das? Hört mir zu, nicht wahr? Ich werde gekreuzigt werden, ich werde geschlagen werden, ich werde sterben. Nachdem alles passiert, geht Jesus mit ihnen auf dem Weg und seine Jünger sagen ihm, ohne dass sie ihn kennen: Wir haben wirklich geglaubt, dass Jesus uns erlösen würde. Also wenn ich Jesus wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt: Ich habe euch erlöst. Ja, wie könnt ihr das denn nicht sehen? Wie könnt ihr das nicht begreifen? Aber Jesus war natürlich viel geduldiger, als ich es bin. Und so heißt es, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legt ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Mit anderen Worten, er sagte: Ah, ist interessant. Habt ihr schon mal gelesen, was 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 sagt? Dass die Schlange ihm in die Ferse stechen wird? Habt ihr mal gelesen, was Jesaja sagt? Jesaja 53? Habt ihr mal gelesen, was Sachaja sagt? Habt ihr mal gelesen, was Psalm 22 sagt? Und plötzlich fängt es an, ihn zu dämmern, nach der großen Enttäuschung, dass eigentlich ja alles genauso passiert ist, wie es die Bibel gesagt hat. Lukas 24, da öffnet er ihnen aber das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und sprach, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Als die Jünger das endlich begriffen, dass trotz der anscheinenden Enttäuschung die Prophetie sich bis ins Detail erfüllt hatte, wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt und brachten diese Botschaft in die ganze Welt. Sie predigten diesen, Jesus hat Gott auferweckt. Sie sahen nur die Schmach des Kreuzes, sie sahen nur die Enttäuschung, aber nicht, dass genau dieser Jesus auferweckt worden ist und jetzt zur Rechten Gottes in den Himmel erhöht worden ist. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen. Jetzt verstanden sie, dass Jesus sterben musste, um Hohepriester im Heiligen zu sein. Die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Was wie eine Enttäuschung aussah, wurde zu einem triumphalen Sieg. Es wurde zu einer Botschaft, die die Welt veränderte. So begann das Christentum. Aber das Christentum war nichts weiter, wie wir gesehen haben, als die Weiterführung des Evangeliums des Alten Testamentes. Keine neue Religion, keine neue Frau, sondern dieselbe Frau, nur von einer Organisationsform auf die nächste übertragen. Und bei dieser Übertragung vom Judentum aufs Christentum gab es eine massive Enttäuschung, die nicht an Gott lag, sondern an der Dummheit der Menschen. Und als diese Enttäuschung aufgeklärt wurde durch Bibelstudium, war plötzlich eine Bewegung da, die das Evangelium in die ganze Welt brachte. Die Bibel macht sehr deutlich, dass diese Christen immer noch Israeliten im biblischen Sinne waren. Denn nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und dem Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Wer Christus angehört, gehört zu Israel. Wer Christus ablehnt, gehört nicht zum Israel der Bibel, gehört nicht zu der Frau. Es war immer noch dieselbe Frau. Die Frau ist das geistliche Israel. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Es war also keine neue Kirche, es war dieselbe Kirche. Nur anders strukturiert. Dieselbe Botschaft, dasselbe Evangelium. Ihr, sagt jetzt Petrus an die Christen, seid ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ihr habt jetzt die Botschaft, die das Volk Israel am Sinai empfangen hat. Derselbe Gott, dieselbe Botschaft, selbes Evangelium, selbe 10 Gebote von der Kirche Israels übergegangen auf das Christentum, aber dieselbe Botschaft. Und deswegen spricht Paulus über das Israel Gottes. Nun, in Epheser lesen wir, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Es gibt ein Leib und ein Geist und ein Glaube. Also die Frage ist jetzt, was ist dann das Fundament wahrer geistlicher Einheit? Jesus hat gebetet, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Die Einheit, die Gott sich für gläubige Menschen wünscht, ist die Einheit, wie sie Gott Vater und Gott Sohn haben. Kein politischer Kompromiss, kein Konsens, wo jeder so ein bisschen was wegstreicht, sondern echte geistliche Einheit. Deswegen sagt Paulus, wir sollen dieselbe Gesinnung und dieselbe Überzeugung haben. Wenn du Menschen suchst, mit denen du geistliche Gemeinschaft haben möchtest, lieber Freund, liebe Freundin, suche Menschen, die dieselbe Gesinnung und dieselbe geistliche Überzeugung haben und die das Wort Gottes als die Wahrheit annehmen. Denn das Wort Gottes ist die Basis aller Einheit. Warum gibt es dann also jetzt so viele Kirchen? Schon in der Christenheit begann ein interessantes Phänomen, das wir wahrscheinlich alle kennen. Es gab nämlich Streitigkeiten. Paulus beschreibt das so, ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Eines der großen Phänomene ist, dass auch wir uns immer gerne nach Menschen orientieren. Ich gehöre zu dem Reformator, ich gehöre zu dem Reformator, ich gehöre zu dem Prediger, zu dem Propheten, zu dem und zu jenem. Wenn wir uns an Menschen orientieren, gibt es Streit. Ist uns bewusst, dass Jesus seine Gemeinde durch sein eigenes Blut gekauft hat? Manchmal gibt es Christen, die immer auf die Gemeinde, auf die Kirche so eindreschen, als wäre es nur ein Stück Dreck. Aber Jesus hat die Gemeinde Gottes gekauft mit seinem eigenen Blut. Unvollkommen, wie sie sein mag, ist sie doch sein größter Schatz. Aber Paulus warnt vor räuberischen Wölfen, die hineinkommen würden, um die Herde zu zerstreuen und zu nicht zu verschonen. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden werden. Mit anderen Worten, falsche Lehren würden in das Christentum hineinkommen. Der Satan wurde aus dem Himmel ja geschmissen. Als Jesus am Kreuz starb, konnte er dann auch den Himmel gar nicht mehr betreten. Und es heißt, er hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Er hat lange Zeit versucht, erst das Christentum mit Gewalt zu vernichten. Das ist gescheitert. Wir haben gesehen, er hat die Strategie geändert und er wurde Christ. Wir haben über Daniel 7 gesprochen, über das kleine Horn, über den Antichristen, über das Papsttum, das Zeiten und Gesetz ändern würde und das auch gegen das Zelt Gottes, gegen das Heiligtum Krieg führen würde. Und wir haben gesehen, wie viele falsche Lehren, heidnische Ideen in die Christenheit hineinkamen. Es heißt in Offenbarung 12, dass die wahre Frau, die immer noch an Christus und an seiner Botschaft festhielt, verfolgt worden ist von dem Drachen. Und es heißt in Offenbarung 12, Vers 14, und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Die kennen wir schon. Das sind diese 1260 Jahre, wo in der Kirchengeschichte seit dem Aufkommen des Papsttums bis 1798 die wahren Gläubigen, die wirklich der Bibel folgten, Zeiten, wo es kaum biblische Manuskripte gab, wo es die Bibel kaum in, das stimmt nicht ganz, nicht Manuskript, aber kaum Bibeln in eigener Sprache gab, in einer Zeit, wo es oft verboten war, der Bibel nach eigenem Gewissen zu folgen, da würden diese Gläubigen sich verstecken und an geheimen Orten leben. Viele von ihnen wurden verbrannt, wurden gekreuzigt, wurden verfolgt, getötet. Und einige von ihnen, das kennt man vielleicht, lebten in den Westalpen. Ich denke, viele von uns haben von den Waldensern gehört, die über mehr als 1000 Jahre den Glauben Jesu aufrechterhielten. Ihr Motto war Lux lucet in tenebris. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Sie waren es, die die Botschaft vom Evangelium inmitten des allgemeinen Abfalls hochhielten. Gott hatte zu allen Zeiten Menschen, die an Jesus glaubten, so wie es die Bibel sagt. Die nicht übereinstimmten, dass man mit Geld Erlösung kaufen könnte. Oder die viele andere Irrlehren ablehnten, weil sie der Bibel folgten. Aber nicht nur die Waldenser gab es. Es gab zum Beispiel auch die Albigenser, die Katharer. Einige von ihnen zum Beispiel in Süditalien. Hier sind einige Katharer-Burgen. Die Katharer wurden ausgelöscht Anfang des 13. Jahrhunderts in einem brutalen Kreuzzug der Papstkirche. Viele von ihnen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und so sieht man, wie über Jahrhunderte hinweg es nur sehr wenig Menschen gab, die wirklich an dem Evangelium festhielten. Aber das änderte sich dann im Laufe des Spätmittelalters. Da gab es einen Mann in England. Sein Name war Wycliffe oder Wycliffe, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Der war Professor an den Universitäten dort, ein großer Gelehrter, ein Staatsmann und ein Mann, der die Bibel las und sie für bare Münze nahm und sich nicht von den Traditionen der Menschen irritieren ließ. Er gründete eine Bewegung der Lollarden und die entfachte das Feuer der Reformation. Man nennt ihn auch den Morgenstern der Reformation. Schon im 14. Jahrhundert, lange vor Luther, entdeckte er sehr viele Wahrheiten, die zum Teil sogar über Luther und Calvin und Zwingli hinausgingen. Er war unfassbar tiefgründig in seinem Studium und entdeckte einige der fundamentalen Säulen wieder, die im Mittelalter verloren gegangen worden waren. Unter anderem auch die englische Königin war durch seine Lehren beeindruckt und die war aus Böhmen. Und so kamen dann diese Lehren nach Böhmen auch durch Hieronymus von Prag, der in London studiert hatte. Und das führte dann zur Reformation in Böhmen durch Jan Hus und Hieronymus von Prag. Die Geschichte ist vielleicht auch bekannt. Dort haben die beiden Großes erreicht, jahrelang gepredigt in Prag und in ganz Tschechien. Und beide wurden dann ja in Konstanz, gar nicht so weit entfernt von hier, auf dem Scheiterhaufen verbrannt während des Konzils in Konstanz. 1415 und 1416 war das. Als Konzil war er von 1414 bis 1418. War jemand mal in Konstanz? Das mal gesehen? Man kann in Konstanz noch den Stein besehen, wo der dort steht, wo Hus und Hieronymus verbrannt worden sind. Es gibt eine ganze Reihe. Es gibt auch ein Museum dort. Ist wirklich sehr lohnenswert. Und von den Hussiten, die dann als Reaktion auf diese Ermordung entstanden, führt eine interessante Linie dann auch zur Reformation in Deutschland. Es war ja vor kurzem gerade erst das Jubiläum. 1517 schlug der Martin Luther seine 95 Thesen an alle Türen der Kirchen von Wittenberg. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das ausführlich alles zu erklären, aber ich denke, es ist bekannt, wie das die Welt veränderte und Luther in große Bedrängnis brachte, der jetzt auch Stück für Stück biblische Wahrheiten wieder entdeckte. Insbesondere natürlich die Wahrheit von der Gerechtigkeit aus dem Glauben und der dann auch im Zuge seiner Nachforschungen durch die Schriften von Jan Hus wieder bestärkt wurde und neue Dinge entdeckte. Wir sehen also, wie diese Fackel der Reformation von einer Generation zur nächsten Generation weitergegeben worden ist. Luther hatte dann ja das unfassbare Rückenmark sozusagen, das unfassbare Rückgrat, vor Kaiser und Reich für die Wahrheit einzustehen. Man sagt, ab diesem Tag im Jahre 1521 in Worms stand die römische Kirche nicht mehr so fest wie jemals zuvor. Er ist dann ja auch auf Betreiben des Kurfürsten Friedrich III. Gefangen genommen worden zum Schutz, hat auf der Wartburg hier dann zunächst einmal das Neue Testament auf Deutsch übersetzt, hat das Wort Gottes wieder den Menschen verfügbar gemacht und die Reformation breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Was wir also sehen ist, dass nachdem die Urchristenheit abgefallen war, durch die Einführung falscher Lehren und das Aufrichten dieses Papsttums, jetzt die Wahrheit so Schritt für Schritt immer mehr ans Tageslicht kam. Während Luther das in Deutschland tat, gab es jemand anderen, der hier ganz in der Nähe aktiv war. Wer war das? Das war hier, zwinglich nicht genau, im Toggenburg in Wildhaus. Da war er geboren worden und dann hat er verschiedene Positionen gehabt, in Glarus und in Einsiedeln, bis er dann 1519, also vor genau 500 Jahren, begann mit der großen Reformation von Zürich am Großmünster. Und dann gab es natürlich auch andere wie Calvin und dann im Laufe der Jahrhunderte kamen immer mehr dazu. Man denkt an Wesley zum Beispiel. Was wir sehen können, wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, dann sehen wir eigentlich nicht, dass hier viele verschiedene Kirchen nebeneinander sind, sondern was wir eigentlich sehen ist, dass aus der Finsternis des Mittelalters Menschen kommen, die Wahrheit erkennen, diese Wahrheit präsentieren. Es entsteht eine große Reformation, eine große Erweckung. Dann stirbt die Person. Und einige der Nachfolger entdecken mehr. Da kommt ein neuer Reformator und präsentiert neue Wahrheiten aus der Bibel und einige folgen und andere bleiben zurück. Nicht wahr? Als der Luther zum Beispiel bestimmte Dinge entdeckte, gab es eine große Erweckung, eine große Reformation und als er dann starb, gab es manche Protestanten, die weitergingen, mehr Dinge entdeckten und manche, die genau da stehen blieben, wo Luther stehen geblieben war. Und so finden wir, wie sozusagen jetzt Reformation für Reformation die Wahrheit weiterentwickelt wird, aber sozusagen immer einen Überrest übrig lässt, wo Leute einfach bei dem stehen bleiben, weil sie sagen, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Luther, ich gehöre zu Calvin, ich gehöre zu Zwingli, ich gehöre zu Wesley. Und nicht verstehen, dass Wahrheit progressiv ist.
In dem Sinne, dass immer mehr Wahrheit sich entfaltet. Wer die Bibel zu seiner Richtschnur macht und der Bibel folgt, egal wo Jesus ihn hinführt, der wird nicht sagen, naja, Luther hat gesagt und mehr kann ich nicht glauben. Interessanterweise gab es übrigens auch durchaus viele Streitigkeiten unter den verschiedenen protestantischen Richtungen. Einige von den großen protestantischen Kirchen fingen dann an, die kleineren Bewegungen zu verfolgen. Das führte dann zum Teil zur Entstehung der Puritaner in England, die dann nach Amerika auswanderten und so weiter und so fort. Wenn wir mehr Zeit hätten, können wir mehr Kirchengeschichte machen, aber da reicht uns die Zeit nicht aus. Die Bibel sagt uns am Ende von Offenbarung 12, dass bis zur Endzeit es immer noch Menschen geben würde, die zu dieser Frau gehören sozusagen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Daran würde man sie erkennen, an den Geboten Gottes. Sie würden noch genau denselben Glauben haben, wie die wahren Gläubigen durch alle Jahrhunderte zuvor. Sie würden Teil sein dieser großen symbolischen Frau, die seit den Tagen Adams an Jesus festhält. Und Jesus hatte ja gesagt, es wird eine Herde und ein Hirte sein. In Offenbarung 18 lesen wir, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit, und er rief mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Die Bibel offenbart, dass abgefallene Glaubenssysteme nicht der Ort sind für Gottes Volk. In Offenbarung 18, Vers 4 heißt es, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Jesus sagt nicht, geht aus Babylon, aus der Verwirrung heraus, damit ihr mein Volk werdet. Er sagt, ihr, die ihr schon mein Volk seid, geht hinaus, kommt heraus, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Jesus möchte bald wiederkommen. Aber bevor er wiederkommt, heißt es, muss es die Zeiten der Wiederherstellung dessen geben, was Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten und von alters her geredet hat. Mit anderen Worten, nachdem Jesus auf die Welt kam und das Evangelium in seiner Reinheit präsentierte und dann seine Nachfolger im Laufe der Jahrhunderte dieses Evangelium immer mehr vernachlässigten, es im Mittelalter immer finsterer und finsterer wurde, hat Gott diese große Vision, bevor Jesus wiederkommt, dass das volle Evangelium, die gesamte biblische Botschaft wieder in ihrer Strahlkraft erleuchtet. Und dazu sandte er über die Jahrhunderte einen Reformator nach dem nächsten Reformator, den nächsten Reformator, um immer mehr dieses Gebäude der Wahrheit aufzubauen. Und Gläubige folgen der Bibel und nicht Menschen. Gläubige folgen immer mehr dem Licht, wie es sich offenbart, mit dem Ziel, dass irgendwann die ganze Wahrheit so entdeckt ist, dass Jesus wiederkommen kann. Und von dieser letzten Bewegung spricht auch die Offenbarung. Sie sagt hier in Offenbarung 10, Vers 1, und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße wie Feuersäulen. Eine Beschreibung von Jesus. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein und stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Warum Jesus? Wir wissen von Jesus, dass er öfter dargestellt wird als jemand, dessen Angesicht leuchtet wie die Sonne. Zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 16 oder auch auf dem Berg der Verklärung. Der Regenbogen ist ein Symbol für den Bund Gottes mit seinem Volk, schon bei der Sintflut gewesen. Und Wolke und Feuersäule waren die Symbole, mit der Gott sein Volk geführt hat bis ins gelobte Land. Mit anderen Worten, Jesus kommt hier und er möchte sein Volk, das durch das Mittelalter hindurch und durch die Zeit der Reformation immer mehr Wahrheit jetzt wiederentdeckt hat, er möchte sein Volk führen, dass es bereit wird für das gelobte Land, für den Himmel. Und er kommt als ein Engel, symbolisch, weil ein Engel ist ein Bote. Ein Bote hat eine Botschaft. Denn das Entscheidende am Volk Gottes ist immer die Botschaft. Und diese Botschaft hat zu tun mit einem geöffneten Büchlein. Ein Büchlein, das geöffnet worden ist, weil es vorher verschlossen war. Und in der Bibel gibt es ein Buch, das verschlossen war bis zu einer bestimmten Zeit und dann entsiegelt werden sollte. Du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Das Buch Daniel, über das wir so viel gesprochen haben in dieser Vortragsreihe Hoffnung, die trägt, ist ein Buch, von dem Daniel selbst hörte, dass viele seiner Inhalte erst kurz vor der Wiederkunft vollständig verstanden werden würden. Und in der Offenbarung 10 heißt es ja, und ich sah den Engel, der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist, es wird keine Frist mehr sein. Hier wird angedeutet, dass alle Zeitprophezeiungen, alle Fristen, alle Zeitabschnitte, die in der biblischen Prophetie angegeben werden, irgendwann an ein Ende kommen. Es gibt irgendwann einen Punkt, über den die biblische Prophetie an Zeitweissagungen nicht mehr hinausgeht. Und die längste Zeitprophezeiung, die wir gelernt haben, ist die, die in das Jahr 1844 geht. Die Zeitprophezeiung, die davon spricht, dass die 2300 Abend und Morgen erreicht werden, dass das Heiligtum wieder gereinigt und gerechtfertigt wird. Und auf Offenbarung 10 heißt es dann, und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder mit mir und sprach, geh hin, nimm das geöffnete Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Johannes wird symbolisch aufgefordert, dieses Buch Daniel aus der Hand von Jesus zu nehmen. Liebe Freunde, das Buch Daniel kann man nur verstehen, wenn man zu Jesus kommt. Umgekehrt, wer heute zu Jesus kommt, empfängt von ihm das Buch Daniel. Denn das Buch Daniel enthält die wesentlichen Botschaften für unsere Zeit. Zur Zeit von Noah war die wesentliche Botschaft, geh in die Arche. Zur Zeit von Mose war die wesentliche Botschaft, tu das Blut des Lammes an deine Türpfosten. Zur Zeit von Martin Luther war die wesentliche Botschaft, du brauchst deine Erlösung nicht mit Geld erkaufen. Zur Zeit des Endes ist die wesentliche Botschaft im Buch Daniel enthalten. Nimm es und iss es auf. Das war der Befehl. Die Zeit reicht uns nicht aus, um ausführlich zu erzählen, was in jener Zeitperiode passiert ist. Aber ich möchte kurz das nur skizzieren. Als 1798 der Papst gefangen genommen worden ist, brach eine Prophetiebewegung aus, die seinesgleichen sucht. In England, in Südamerika, in Spanien, in Italien, überall fingen Menschen an, sich für biblische Prophetie, insbesondere für das Buch Daniel, zu interessieren. Weil man hatte ja gesehen, dass das Jahr-Tag-Prinzip stimmt. Man hatte gesehen, dass tatsächlich die Prophezeiungen sich auf das Jahr genau erfüllt hatten. Menschen begannen, sich für die Wiederkunft Jesu und das Buch Daniel zu interessieren. Unter ihnen gab es einen Mann mit Namen William Miller. Er war nicht der Erste, er war nicht mal der Bekannteste zunächst einmal, aber er war jemand, der noch genauer biblische Wahrheiten verstand, gerade in Bezug auch auf Israel, in Bezug auf das Millennium, was wir gestern studiert haben, dass er eine herausragende Rolle dann im Laufe dieser Bewegung spielen sollte. Der Text, den ihn am meisten faszinierte, waren eben diese Daniel 8, Vers 14, diese 2300 Abende und Morgen. Aus seinen Predigten und aus seiner Verkündigung, wie bei den anderen Reformatoren, entstand eine Bewegung, die die Wiederkunft Jesu erwartete. Man predigte das Evangelium vom Reich und man erwartete einen wiederkommenden König in den Wolken des Himmels, basierend auf den Prophezeiungen Daniels, die, wie man richtig berechnete, in das Jahr 1844 reichen würden. Nun, zunächst einmal hatte man sich im Datum geirrt, weil man dieses Jahr, diese Problematik mit dem nicht vorhandenen Jahr Null, nicht richtig berechnete. Deswegen finden wir auf vielen der damaligen Karten erst das Jahr 1843. Man hat das dann aber korrigiert später.
Und man erwartete jetzt, dass dann im Jahre 1844 Jesus wiederkommen würde. Und es gab eine gigantische Erweckung und Reformation, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es war eine Zeit, wo die Menschen begeistert waren vom Wort Gottes. Es war in meinem Mund süß wie Honig. Und die Prophezeiung, auf die man sich berief, war dieselbe Prophezeiung, die schon die Jünger gepredigt hatten, nur den ersten Teil. Die Jünger hatten genau auf Daniel 9 basierend gepredigt, dass im Jahre 31 etwas Besonderes passieren würde, dass der Messias tatsächlich Jesus ist, weil er im Jahre 27 getauft worden ist. Sie hatten die richtige prophetische Auslegung der Daten, aber die Jünger verstanden nicht das Ereignis, das hier passieren würde. Kurioserweise passierte das am Ende mit derselben Prophezeiung erneut. Man rechnete aus, dass die 2300 Abend und Morgen auf das Jahr 1844 deuteten und erwartete die Wiederkunft Jesu in den Wolken des Himmels. Und weil das so eine tolle Botschaft ist, weil man sich freute, endlich in den Himmel kommen zu können, war die Erwartung natürlich gigantisch. Miller predigte hunderte Predigten, tausende Predigten und es war eine große, große Erweckung, die dazu führte, dass biblische Wahrheiten, viele andere verwandte Wahrheiten wieder besser verstanden wurden. Nicht als Ablehnung der bisherigen Reformatoren, sondern darauf aufbauend, denn das Wort Gottes entfaltet sich immer weiter. Und als sie so predigten, kam das Jahr 1844. Und man war dann mittlerweile aufgrund der Typologie des Heiligtums sogar in der Lage, es auf den Tag genau festzusetzen, den 22. Oktober 1844. Aber es heißt hier in Offenbarung 10, wenn sie gegessen hätten, würde der Bauch bitter gemacht werden. Jesus kam nicht 1844. Die Jünger waren bitter enttäuscht, als Jesus am Kreuz starb und die Prophetie erfüllte. Das gesamte Christentum basiert auf einer Enttäuschung, weil man die Prophetie, die man selbst predigte, nicht verstand. Als dann durch Bibelstudium diese Prophetie erklärt wurde, als man verstand, dass Jesus tatsächlich die Prophetie erfüllt hatte, wurde daraus eine Bewegung, die die ganze Welt erfasste. Genau dasselbe passierte 1844. Denn Jesus erfüllte die Prophetie. Er ging tatsächlich in das Allerheiligste hinein. Er begann tatsächlich mit dem Gericht. Er kam tatsächlich vor den Allerhöchsten. Er kam vor den Vater. Die Reinigung des Heiligtums begann. Es stand ja nirgendwo im Buch Daniel, dass man die Wiederkunft hätte ausrechnen können. Nirgendwo stand, dass 1844 Jesus in den Wolken des Himmels wiederkommen würde. Das hatte man eben nur vermutet. Der Text hatte deutlich gesagt, dass das Heiligtum gereinigt wird. Das Gericht würde beginnen. Und so wie Kleopas und sein Freund von Jesus durch Bibelstudium aufgeklärt wurden, wurden die enttäuschten Gläubigen durch Bibelstudium aufmerksam auf ihre Fehler und entdeckten wieder einen hohen Priester im Himmel, der in der Zwischenzeit im Mittelalter fast völlig verloren gegangen war aus den Augen der Menschen. Sie entdeckten, dass es da ein wahrhaftiges Heiligtum gibt mit einem Heiligen und mit einem Allerheiligsten. Sie entdeckten die Bedeutung des Yom Kippur, des großen Versöhnungstages. Sie entdeckten, dass Jesus, nachdem er das Allerheiligste gereinigt hat, er wiederkommen würde zu einem Datum, das man nicht ausrechnen kann, das aber bald sein würde. Und so wurden sie ermutigt und bekamen den Auftrag, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Sie sollten wieder eine Botschaft in die Welt tragen, so wie die Christen am Anfang. Und das taten sie. Die Anfänge waren äußerst klein. Aber mittlerweile umfassen sie eine Bewegung, die die ganze Welt erfasst. Dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Jesus hatte ihnen aufgetragen, alle Völker zu erreichen. Ein Kennzeichen der Gemeinde Jesu in dieser Zeit ist, dass sie sich bemüht,
alle Völker der Welt mit dem Evangelium der Wiederkunft Jesu zu erreichen und dass sie dabei nicht nur den Namen Jesu erwähnen und das Kreuz, sondern alles, was die biblische Botschaft beinhaltet. Das Ende, von dem Jesus hier spricht, wird in der Bibel oft auch als eine Ernte bezeichnet. Und kurioserweise gibt es in der Offenbarung eine Stelle, wo die Wiederkunft tatsächlich als eine Ernte beschrieben wird. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Also halten wir fest, Jesus sagt, oder ganz kurz, gehen wir noch den Vers hier weiter, und dann heißt es, denn die Stunde des Erntes ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Also halten wir fest, Jesus sagt, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, dann kommt das Ende. Die Bibel sagt auch, das Ende ist wie eine Ernte. Wenn Jesus wiederkommt, wird er ernten. Also Jesus sagt, dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt worden werden, dann kommt die Ernte. In Offenbarung 14 finden wir in Vers 14 und 15 die Ernte der Welt. Weiß jemand, was direkt davor steht? In den Versen direkt davor. Dort finden wir in Offenbarung 14 drei Engel. Und von ihnen heißt es, dass sie das ewige Evangelium haben, um es allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen und Sprachen zu predigen. Und wenn dieses Evangelium, das, was wir jetzt gleich in den nächsten letzten Minuten anschauen werden, dieses Evangelium in die ganze Welt getragen wird und es gepredigt wird, dann kommt die Wiederkunft. Das ist das Evangelium, das seit allen Zeiten gepredigt wird. Das Evangelium, das Noah predigte, war, geht in die Arche. Das Evangelium, das Mose predigte, streicht das Blut an die Türpfosten. Das Evangelium, das Luther predigte, war, gebt kein Geld für Ablassbriefe aus. Das Evangelium in der Endzeit sind diese drei Engel. Denn wenn ihre Botschaft in die Welt getragen wird, kommt die Ernte. Denn Jesus sagt, dieses Evangelium vom Reich wird in die ganze Welt verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Was sagen sie? Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der dein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jede Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Ich bin vor einiger Zeit mal von lieben, netten Christen besucht worden, die an der Tür klingeln und oder auch so auf der Straße Menschen ansprechen. Und die haben mir gesagt, sie würden mir gerne die Botschaft für diese Zeit predigen. Ich sage, wunderbar, kommt zu mir in die Wohnung. Erklärt mir Offenbarung 14. Und sie haben gesagt, Offenbarung 14 kennen wir nicht. Haben wir keine Botschaft zu. Da habe ich gesagt, aber dann habt ihr nicht die Botschaft für diese Zeit. Denn Offenbarung 14 ist die Botschaft für diese Zeit. Das sind die drei Engel, die Wiederkunft einläuten. Ich möchte wissen, was diese drei Engel bedeuten. Ganz egal, welcher Kirche sie sich anschließen. Schließen sie sich nur einer Kirche an, die in Offenbarung 14 erklärt. Und zwar so, dass sie es verstehen können. Finden sie eine Kirche, die in Offenbarung 14 erklärt, denn das ist die Botschaft für diese Zeit. Was sagt dieser Engel? Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Der zweite sagt, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt. Der dritte sagt, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, der wird von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes und so weiter und so fort. In Vers 12 heißt es, hier ist das standhafte Aussehen der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Was sagt diese Botschaft? Ich fasse es Ihnen in den letzten Minuten kurz zusammen. Diese Botschaft sagt, Gottes Wort ist glaubwürdig. Und biblische Prophetie hat sich erfüllt und wird sich erfüllen. Folgen Sie keiner Kirche, die nicht biblische Prophetie predigt. Diese Botschaft basiert auf der Idee, dass es einen großen Kampf zwischen Gott und Satan gibt. Zwischen Licht und Finsternis. Folgen Sie keiner Kirche, die Existenz Satans und die Existenz eines großen Kampfes leugnet. Diese Botschaft predigt ein ewiges Evangelium. Es basiert auf dem Kreuzestod Jesu, der jeden Menschen ewiges Leben ermöglicht. Folgen Sie keiner Kirche, die ein anderes Evangelium predigt als das, was das Kreuz uns zeigt. Diese Botschaft basiert auf dem Heiligtum, wie Gott es dem Volk Israel gab, um das Evangelium besser zu erklären. Folgen Sie keiner Kirche, die das Heiligtum ignoriert. Das Ihnen nicht erklärt, wie der Hohepriester Jesu mit seinem Blut Versöhnung über dem Gesetz Gottes bewerkstelligt. Diese Botschaft basiert auf dem Leben von Jesu, wie es sich in der Prophetie erfüllt hat, durch seine Taufe im Jahre 27, durch seinen Dienst an den Menschen, seinen Tod im Jahre 31. Und diese Botschaft basiert auf der Berechnung der Stunde des Gerichtes, basierend auf Daniel 8, Vers 14. Wenn Jesus seit 1844 im Gericht für uns eintritt und unsere Sünden austilgt. Deswegen basiert diese Botschaft auch auf den 10 Geboten, die der Maßstab sind in diesem Gericht. Deswegen sagt die Bibel, dass die übrigen die Gebote Gottes befolgen werden. Und diese Botschaft basiert auch darauf, den anzubeten, der Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat, den Schöpfer zu ehren, den Sabbat zu heiligen und nicht Menschengeboten zu folgen, wie viele. Diese Botschaft basiert auf der baldigen Wiederkunft Jesu, sichtbar, hörbar, in den Wolken des Himmels mit allen Engeln zu einem Datum, das wir nicht ausrechnen können, weil es die Bibel sagt, dass wir das nicht tun können. Diese Botschaft basiert darauf, dass jeder einzelne Gläubige selbst die Bibel studiert. Und sie warnt vor den abgefallenen Systemen. Sie warnt vor Babylon, ruft die Menschen aus Babylon heraus, fordert die Menschen auf, standhaft zu sein, wenn alle anderen sich in falscher Anbetung beugen. Diese Botschaft hat ein Herz für Gesundheit. Denn Gott wünscht sich, dass wir alles zur Ehre Gottes tun. Denn wenn wir alles zur Ehre Gottes tun, dann erfüllen wir diese Botschaft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Diese Botschaft warnt vor dem Tier und vor dem Bild und vor dem Mahlzeichen. Einiges werden wir nächste Woche am Samstag noch genauer anschauen. Aber sie warnt vor den Endzeitereignissen, die wir in Offenbarung 13 finden. Diese Botschaft beinhaltet einen Hinweis auf den Zustand der Toten. Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, sie sollen ruhen von ihrer Mühe. Folgen Sie keiner Kirche, die Ihnen etwas anderes über den Zustand der Toten erzählt, als was die Bibel offenbart. Die Toten wissen nichts. Das Wahrzeichen an der Stirn oder an der Hand werden wir nächste Woche noch deutlicher sprechen. Auch das wird ein Teil der Botschaft. Aber so viel können wir jetzt schon sagen. Der Sabbat ist ein Zeichen, das uns heiligt. Diese Botschaft basiert auf dem Millennium und auf dem, was der Satan dann während dieser 1000 Jahre erleben wird und wie die Welt vernichtet wird durch das Feuer der Liebe Gottes, dass die Sünde ausrotten wird, wie wir es gestern Nachmittag gesehen haben, und eine neue Welt schaffen wird, über die wir heute am späten Nachmittag reden werden. Diese Botschaft wird zusammengefasst, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus oder auch den Glauben Jesu, wie man übersetzen kann, haben. Der Satan ist zornig auf sie und er wird Krieg führen gegen sie, weil sie die Gebote Gottes haben und das Zeugnis Jesu halten. Wenn die ganze Welt, wie Offenbarung 13 beschreibt, sich niederwerfen wird vor falscher Anbetung, sucht Gott Menschen, die treu zu seinem Wort stehen, die nicht schauen, was links und rechts um sie herum passiert, sondern die zu Gott stehen, koste es, was es wolle. Deswegen sagt es, dass sie standhaftes Ausharren haben, Geduld. Denn wer ausharrt bis ans Ende, sagt Matthäus 24, der wird gerettet werden. Vielleicht wollen Sie am Ende noch wissen, wie der Name dieser Bewegung ist. Schauen wir den Text. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Was bedeutet es, wenn man ausharrt in diesem Kontext? So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Es sind diejenigen, die auf die Wiederkunft Gottes, auf die Wiederkunft Jesu warten, mit standhaftem Ausharren. Und es sind diejenigen, die 10 Gebote Gottes halten. Und zwar, wenn sie 10 Gebote halten, dann alle 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und der Sabbat ist ein Teil der 10 Gebote. Es sind also Menschen, die auf die Wiederkunft Jesu warten und die die Gebote Gottes einschließlich des Sabbats halten und an Jesus glauben und deswegen Christen sind. Christen, die an die Wiederkunft warten, auf die Wiederkunft warten, und Christen, die den Sabbat halten, sind die Erfüllung der Prophetie von Offenbarung 14, Vers 12. Ein lateinischer Begriff für Menschen, die auf die Wiederkunft warten, ist Adventisten. Und Sabbat halten tun die, die den 7. Tag beachten, die Christus nachfolgen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Folgen sie keiner Kirche, weil ihnen ein Mensch das erzählt. Schließen sie sich keiner Kirche an, weil sie dort nette Menschen finden. Schließen sie sich keiner Kirche an, einfach weil die bequem zu erreichen ist. Folgen sie dem Wort Gottes und gehen sie dort zum Gottesdienst, wo die Botschaft für diese Zeit gepredigt wird. Und wenn die Menschen, die dort zum Gottesdienst gehen, die unfreundlichsten Menschen in der Welt sind, halten sie es aus. Erinnern sie sich an den Amalekiter, der nach Israel musste und nicht nach Babylon. Das Wort Gottes wird definiert durch die Botschaft. Und wenn sie eine Kirche finden, die noch deutlicher der Bibel folgt, als die, die sie hier heute kennengelernt haben, dann besuchen sie diese Kirche. Ich garantiere Ihnen, wenn ich eine Kirche finde, die dem Wort Gottes mehr folgt als die, die ich momentan besuche, verlasse ich meine Kirche und schließe mich der anderen an. Denn unser Glaube basiert auf dem Wort Gottes und nicht auf menschlicher Tradition. Liebe Freunde, Sie müssen heute nur eine Entscheidung fällen. Wie sehr liebe ich Jesus? Sie können über diese Frage noch nachdenken. Sie müssen nicht heute alles Mögliche auf den Kopf stellen. Wenn Sie heute diese Entscheidung fällen, ich möchte Jesus folgen, wohin er mich auch führt, dann wird Sie das auf eine interessante Reise bringen. Und vielleicht gibt es noch viele Fragen und Dinge, die man noch nicht gut verstanden hat. Und wir haben die Möglichkeit, heute Nachmittag nochmal Fragen vielleicht auch zu beantworten in den kommenden Nachfolgeveranstaltungen, auch Dinge zu vertiefen. Aber ich möchte Sie einladen, jeden Einzelnen von uns, sich die Frage zu stellen, was bedeutet mir die Wahrheit der Botschaft? Wie sehr schaue ich auf Jesus und wie sehr schaue ich auf Menschen? Ich glaube, dass Gott in der letzten Zeit diese Bewegung ins Leben gerufen hat, um Menschen aus allen Nationen, aus allen Hintergründen, aus allen Kirchen, aus allen Religionen, aus allen philosophischen Richtungen zusammenzurufen, alle, die sich interessieren für die Wahrheit dieses Wortes und die sich vorbereiten wollen auf die Wiederkunft Jesu. Und wenn Sie heute sagen können, ich möchte Jesus folgen und mich auf die Wiederkunft vorbereiten und Wahrheit ist mir nicht egal, ich möchte mich mit der Wahrheit identifizieren, dann möchte ich Sie einladen, dass wir gemeinsam aufstehen für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du auch heute durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Und dass du uns gezeigt hast, dass du nur eine Kirche hast. Nämlich die eine Frau aus Offenbarung 12. Die eine Frau, die seit den Tagen von Adam und Eva für jeden steht, der aus deinem Wort lebt, deine prophetischen Verheißungen in Anspruch nimmt und sie zur Richtschnur seines Lebens macht. Und wir haben gesehen, dass die konkreten Umstände sich von Zeit zu Zeit ändern können, aber dass die grundlegende Evangeliumsbotschaft immer dieselbe gewesen ist, im Alten wie im Neuen Testament, in der Kirchengeschichte mit all den verschiedenen Reformatoren und schließlich in der Endzeit. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du für die Endzeit diese Bewegung vorhergesagt hast, die all die Lehren der Bibel wiederherstellt und Menschen vorbereitet auf die Wiederkunft. Und wir danken dir, dass du dein Volk führst und dass du dein Volk überall hast, in jeder Kirche und in jeder Religion und in jeder Stadt. Und dass du Menschen herausrufst aus der Verwirrung hin zur Wahrheit deines Wortes. Im Namen Jesu beten wir.